Auf die Plätze. Fertig. Ja. Los. Willkommen bei Wunderpanik, dem Podcast zwischen Staunen und KI-Stress. Wir sind Katha
und Melanie
von AI-Tonomy. Und falls du neu dabei bist, hör gerne in unsere Sonderfolge 0 rein. Da erzählen wir, was es mit Wunderpanik auf sich hat. Und jetzt viel Spaß mit der neuen Episode.
Guten Tag.
Guten Tag. Weißt du was? Ich habe das Gefühl, ich bin Zeitreisende heute.
Okay.
Das ist richtig lustig, weil wir heute sozusagen den Release vom ersten Podcast haben und gleichzeitig die neue Folge aufnehmen. Und jetzt habe ich das Gefühl, ich springe so zwischen den Dimensionen. Auf der einen Seite habe ich eben noch gehört, wie wir über letzte Woche gesprochen haben und sind in dem alten Podcast drin und teilen das heute überall. Und jetzt sitzen wir hier und nehmen für nächste Woche auf. Das ist ein bisschen crazy, aber ich freue mich.
Jetzt können wir es raushauen. Wir sind im Besitz eines Fluxkompensators, den wir am Set von Zurück in die Zukunft gestohlen haben. Das war sehr, sehr aufwendig, was
jetzt
wir da gemacht haben.
Jetzt müssen wir den
haben,
zurückgeben.
Aber es lohnt sich.
Die Auflage ja, war es nicht zu sagen. Zurück. Na ja. Gut, hoffentlich
wir reisen
hört das
einfach
keiner.
Zurück und stellen das Ding wieder vor die Garage. Ja, nee, fühlt sich so an, als ob wir gestern erst aufgenommen hätten. Das ist irgendwie ganz schön. Wir bleiben schön im Flow. Verrückte Dinge sind passiert. Wir haben in der letzten Ausgabe darüber gesprochen, dass ich bei dem Cross-Innovation Hub Day war. Und was ich so gerne mochte, war ja das Ministerium für Neugier und Zukunftslust. Und was ist passiert? Ich wurde zur Botschafterin. Es ist richtig, richtig toll, weil Menschen auf das LinkedIn-Posting von mir reagiert hatten, wo ich dazu aufgerufen habe, lass es uns doch wirklich mal ausprobieren. Und dann die Antwort war, es gibt uns schon, wie praktisch ist das denn? Und wir hätten dich gern an Bord. Und ja, dann habe ich deren Manifest unterschrieben und bin jetzt also offizielle Botschafterin für Neugier und Zukunftslust. Und das ist so lustig, dass ich fast überlege, mir das auf Visitenkarten mitdrucken zu lassen.
Ich wollte gerade sagen, wie können wir das noch darstellen auf deinen sozialen Medien? Das ist ja der Hammer.
Ja,
herzlichen Glückwunsch.
Auch ein Badge.
Was für eine
Dank
Ehre.
Dafür. Ja,
was für eine Ehre, dass ich hier mit dir jetzt sitzen darf.
Willkommen. Also du musst mich jetzt nicht anders ansprechen. Ich finde, wir sollten einfach ganz easy bei unseren Vornamen bleiben. Aber das wird, glaube ich, eine spannende Geschichte, denn die veranstalten regelmäßig so Neugiersalons. Und das finde ich, wäre was, ich glaube, da würde ich uns auch sehen. Da hätte ich richtig Bock drauf, dass wir das vielleicht mal in die Wege leiten. Da fragen wir mal nach.
Das klingt super. Gibt es dazu eine Website oder irgendwas? Können wir das
teilen? Da gibt es eine Website, die, würde ich sagen, verlinken wir auf jeden Fall in den Shownotes. Dann kann sich jeder das mal durchlesen und vielleicht sich auch dieser lustigen Gruppierung anschließen, weil, wenn wir ehrlich sind, also wenn wir was gerade aktuell brauchen, ist es tatsächlich wirklich Neugier und Zukunftslust sowieso. Daran hakt es ja an der einen oder anderen Stelle gerade ein bisschen. Aber ich glaube, Hamburg ist gerade ganz gut dabei. Ich kann eigentlich, soll ich direkt reinstarten ins Wunderthema?
Ja, ich würd vielleicht noch als Service-Hinweis, wir lernen ja gerade zusammen neu Podcasts zu machen. Heute ist Freitag, der 20.06. und wahrscheinlich kommen wir am Dienstag nächste Woche raus. Das heißt, das haben wir letztes Mal vergessen. Welcher Tag ist eigentlich? Also Freitag, der 20.06. und du sitzt im Studio Hamburg. Was geht in Hamburg?
Es gab hier einen Nahverkehrskongress. Das klingt jetzt erstmal ziemlich sperrig und das wäre jetzt auch nicht der Ort gewesen, an dem ich jetzt normalerweise mich gesehen hätte, aber ich habe im Nachhinein die Pressemitteilung dazu mitbekommen und was ich ganz cool fand war, Hamburg bekommt sprechende Haltestellen und das ist ein Fall von, finde ich, Wunder-KI, das finde ich richtig, richtig gut, denn das bedeutet wirklich, dass der HVV, also die Hamburger Verkehrsbetriebe hier, die werden also als eine der ersten Stelen aufstellen, bei denen man mit der Haltestelle sprechen kann. Das klingt jetzt erstmal so okay, ne? Aber das wird halt barrierefrei sein. Das ist erstmal der gute Punkt. Zweitens, in 27 Sprachen, das ist halt nicht nur für Touristen interessant, sondern auch für Menschen, die einfach aufgrund ihres geflüchteten Status vielleicht hier sind oder die einfach nur zu Besuch sind oder andere Wurzeln haben und sich in ihrer Sprache sicherer fühlen. Das ist eine richtig, richtig gute Geschichte und es soll so ein bisschen App-unabhängig sein. Das heißt, wenn ich jetzt zum Beispiel 80 bin und ich habe mir die App jetzt nicht runtergeladen, habe jetzt eine Frage, will wissen, wo ich hinkomme, dann hilft mir diese Stele unabhängig davon, was ich gerade auf meinem Smartphone geladen habe. Und das macht echt einen Punkt. Die haben Bock, das mit NRW auf die Beine, also dann auch zu verbreiten, glaube ich.
Das heißt,
das kommt dann auch zu dir. Richtung Bonn, könnte ich mir vorstellen. Und ja, das ist irgendwie, ich finde, das ist ein gutes Leuchtturmprojekt. Ich hoffe, dass sie damit nicht nur erfolgreich sind, sondern dass das Schule macht, weil ich glaube, so kriegt man KI wirklich sinnvoll in den Alltag integriert, ne?
Ja, ist auf jeden Fall auch ein bisschen Sci-Fi, ne? So, die Bushaltestelle fängt an, mit dir zu sprechen. Weißt du, ob die anderen dann alles mithören? Ist das dann...
Das sieht so aus. Also wir hinterlegen mal so einen NDR-Beitrag in den Shownotes, würde ich vorschlagen. Da kann man da einen Blick drauf werfen. Ich denke, ja, das ist natürlich die Frage, soll jeder mitbekommen, wo ich hin will?
Wenn ich meinen Stalker zur Bushaltestelle mitgebracht habe, ist natürlich ein bisschen unangenehm.
Dann,
und von dem nichts weiß.
Aber vielleicht ist es so, gibt es einen Abstandhalter. Vielleicht gibt es irgendwie die Möglichkeit, das so zu machen, dass das nicht jeder irgendwie mitbekommt. Ne? Ich habe das es ist bestimmt schon 2-3 Monate her, habe ich ein Video gesehen von einer, ich glaube, ein Ticketverkaufsding, ich glaube, irgendwo in Russland. Und da hatte man eine Screen und das sah wirklich so aus, als ob eine Ticketverkäuferin mit einem spricht. Das war sehr, sehr authentisch, die wirkte sehr robust so in ihrem Auftreten irgendwie. Und das Lustige war, dass es unten einen kleinen Schlitz gab. Das heißt, die Leute haben damit gesprochen und haben dann das Ticket bekommen. Und zwar, sie schob das dann in dem Video so nach vorne und das kam dann halt tatsächlich vorne raus. Und man hat erst dann im Prinzip geschnallt, also, das ist ja hier ein Screen, das ist ja total verrückt. Aber vorher die ganze Interaktion war also per KI und per Screen im Prinzip.
Weißt du, woran ich gerade denken muss? Ich habe mich mal sehr mit vegetarischem Essen auseinandergesetzt und es gibt super viele von diesen Fleisch-Nachahmprodukten und irgendwie erinnert mich das gerade daran, weißt du, wenn du so, kriegst ja immer gesagt, ja, warum muss es denn dann so aussehen wie Fleisch, ne, wenn du schon vegetarisch bist und es wird halt sehr viel dafür getan, dass quasi Menschen, ja, diese vegetarischen Produkte kaufen, und sich dabei wohlfühlen und irgendwie noch ne, was Gewohntes haben und vielleicht auch viel mehr damit anfangen können, wissen, wie sie das jetzt zubereiten als so ein Stück Tofu oder so. Weißt du, wenn du da geschnetzeltes Like Chicken irgendwie in der Tiefkühle siehst, weißt du sofort, okay, ich kann dazu noch Reis machen und noch ein Gemüse und dann habe ich ein vollwertiges Gericht. Und jetzt gerade denke ich so daran, brauchen wir das bei KI? Brauchen wir dieses Vermenschlichende auf der anderen Seite, um einen guten Übergang zu gestalten? Oder sollte es so eine gewisse Distanz geben? Wenn ich jetzt daran denke, was Sam Altman schon wieder gesagt hat über humanoide Roboter, die dann über die Straße laufen und dass das ja dann wirklich die Zukunft da ist. Da denke ich halt auch immer, müssen Roboter aussehen wie Menschen und ist das irgendwie das Ziel? Und hat es einfach auch ganz viel damit zu tun, wie Menschen dann Dinge auch, neue Dinge akzeptieren. Es sieht so aus wie etwas, was ich kenne. Oder hat es auch was mit der Funktionalität zu tun? So muss es so sein, weil ja, das irgendwie besser ins System dann passt, was wir Stück für Stück dann mit KI ersetzen oder mit vegetarisch oder veganer Kost.
Da kommt ja dieser Uncanny Valley-Effekt, den ich ja immer gerne als locker 10.000-Euro-Frage bei Günther Jauch so platziere, weil ich denke, das ist so ein spezielles Ding. Das ist ja die, wenn ich will jetzt keinen Fehler machen, also das ist ja die Angst des Menschen vor so Terminator-Technik im Prinzip. Und da investieren gerade nicht nur die KI, sondern auch die ganzen Robotikhersteller eine Menge Kohle rein, um das im Prinzip weniger spooky zu machen und den Leuten diesen Uncanny Valley-Effekt sozusagen zu entnehmen, um mehr Vertrauen da reinzusetzen. Aber ich finde gerade diese gesunde Vorsicht an der Stelle ganz gut.
Ja, wir haben ja letzte Woche auch über die Nähe und die Beziehung zu KI gesprochen, die da natürlich durch so ein verbessertes Sprachmodell, wie du es ja dann angemacht hast im Podcast von ChatGPT, wo man wirklich, wo sich die Grenzen irgendwie auflösen. Und ich finde, also ich habe keine abschließende Meinung oder Fazit an der Stelle, Aber ich merke, je besser das wird und auch jetzt die Geschichte, die du mitgebracht hast, desto mehr merke ich, dass ich da so ein Störgefühl drin habe und mich frage, ist das richtig so? Mhm. Und aber kann ja auch sein, dass man sagt, so, nö, so eine Verbundenheit und so eine, wie heißen die denn nochmal, diese Wesen, die dann verschmelzen?
Cyborgs,
ja. Und so.
Raumschiff Enterprise.
Es gibt eben auch eine ganz große Bubble, die das feiert und darauf Bock hat und das sehen will in der Zukunft.
Ja, moderne Prothesen sind ja auch schon sowas heutzutage, ne? Also du kannst ja schon teilweise mit einem Chip dann tatsächlich Armbewegungen steuern. Mhm. Das ist schon cool. Da möchte ich auch tatsächlich niemanden bei bremsen, weil ich finde, je besser solche additiven Hilfsmittel sind, umso besser tatsächlich. Aber
Das geht also, dann aber schon schnell.
Na, die russische Ticketverkäuferin, ja, aber die sah auch, das war interessant, das war jetzt dann nicht so eine Instagram-Maus, die irgendwie ganz so künstlich wirkte, sondern das war wirklich so eine resolute, ich würde mal sagen mit 50erin, so in so einer Uniform, ne? Das war ganz witzig, ich muss mal gucken, ob ich das noch finde. Wenn ich es noch finde, packe ich es in die Shownotes, ansonsten müsst ihr euch das einfach jetzt vorstellen. Ja, also das ist...
Apropos vorstellen... Ich überlege gerade, ist das ein guter Übergang? Weißt du, was ich in Mathe immer ganz schwierig fand? Also ich war richtig gut im Raten.
Ich wollte gerade sagen, ich fand alles schwierig in Mathe. Du kannst nur punkten.
Als ich mein Abi nachgeholt habe, fand ich das total super. Da war ich dann aber auch schon 22 und irgendwie bereit für Nachdenken und Logik. Aber ich war mal richtig gut im Raten. Ich war aber richtig schlecht im Herleiten. Ja, also du kannst ja auch im Unterricht irgendwo abschreiben. Wenn du aber den Weg dahin quasi nicht dargestellt hast, hast du eine 6 bekommen. Egal, ob die Zahl richtig war oder nicht. Und wir haben jetzt auch bei KI-Modellen in den letzten 2 Jahren diese Entwicklung gesehen. Also erst wir haben die Modelle, die raten, beziehungsweise das wahrscheinlichste Wort vorhersagen. Mhm. Also ChatGPT, 4.0, also eigentlich alle gängigen KI-Chatbots, die ihr so kennt. Und dann wurden so Stück für Stück die Reasoning-Modelle eingeführt. Also im Dezember war es O1 Preview von ChatGPT. Boah, das fühlt sich aber auch so weit weg an. Das ist erst Dezember.
Eine Ewigkeit.
Kann ich gar nicht glauben. Ja, und dann kam DeepSeek auf den Markt und hat alles durcheinander gebracht und hat uns auch teilhaben lassen an seinen persönlichen Denkprozessen. Und dann ging das eben so weiter mit, ich glaube, Gemini Flash 2.5 und so weiter und so fort. Also eigentlich ist es nicht mehr wegzudenken. Anders als die klassischen LLMs, die vor allem Text vorhersagen, sind Denkmodelle darauf trainiert, mehrstufige Schlussfolgerungen nachzuvollziehen. Das nennt man im Prompting auch Chain of Thought. Das hat man auch mit den Modellen davor quasi händisch über den Prompt gemacht. Und die zeichnen dann Schritt für Schritt nach, warum ein Ergebnis herauskommt. Also ähnlich wie beim Mathebeweis, ne? Statt einer Bauchgefühlantwort musst du halt wirklich sagen, ich habe das und das zusammengezählt, dann habe ich das durcheinander geteilt und so weiter. Und das ist ein Riesendurchbruch, weil entweder werden Modelle schlauer und besser, wenn du sie mit ganz vielen Daten trainierst, also vorher, oder sie werden besser, wenn sie länger nachdenken, ja, und darüber schlussfolgern sozusagen. Und das hat auch verändert, wie wir mit denen schreiben. Also wenn du mit einem Reasoning-Modell sprichst, dann reicht es eigentlich, wenn du das Problem gut darstellst. Du musst es aber nicht mehr anweisen, mach erst dies, mach dann das. Das macht das Modell dann im Hintergrund selbst und das ist auch transparent einsehbar. Also wir haben das bei dem neuen O3 von ChatGPT, sehen wir das ganz gut. Da klickst du das auf, da steht dann drüber nachgedacht für 1:23. Dann klickst du rein und dann siehst du so einen Verlauf von der Nutzer will das und das, also muss ich das und das tun.
Das lese ich total gerne. Lese ich richtig, richtig gerne. Das ist wirklich wie, ich guck ins Gehirn rein, ne? Also ins Computer-KI-generierte Gehirn. Aber ich liebe das total.
Das ist da ganz spannend. Also du kannst das aufklappen und bei DeepSeek war das eben ganz besonders. Davor hatten wir O1 Preview, das war sehr so abgespeckt. Ne? Analysiere X, stelle sicher das Y und so weiter, gebe jetzt die Antwort. Und bei DeepSeek war das dann so, okay, lass mich mal drüber nachdenken. Also auch hier wieder total vermenschlichter Denkprozess. Und das sehen wir jetzt auch bei O3 stärker. Ne? Das ist viel mehr Inhalt und du siehst richtig, okay, ich muss jetzt nochmal diese Quelle finden. Ich habe diese Quelle gefunden, die gibt mir jetzt einen neuen Input. Ich muss meinen Gedankengang von davor revidieren. Mhm. Ich arbeite sehr gerne damit, weil das mir einfach mehr Kontrolle gibt über das Ergebnis. Ne? Hast du da schon so eine Präferenz für dich?
Ja, tatsächlich muss ich sagen, arbeite ich auch super gerne mit O3. Ich mag dieses Perspektivwechseln, ne? Dieses, wenn ich genau nachvollziehen kann, ich könnte das aber auch noch von der und der Seite beleuchten, dann nicke ich förmlich vorm Rechner und denke, exakt, das möchte ich, dass du das tust. Und es wirkt verrückterweise, das ist aber eine psychologische Geschichte, es wirkt wertiger. Also ja. Immer dann, wenn Dinge Zeit brauchen, wirkt es wertiger. Und ich habe mal mit Leuten zusammengearbeitet, die ersten Chatbots für Apps programmiert haben. Ich meine, es war irgendwie ein Drogeriehersteller, die dann erklärt haben, sie hatten erst diese 3 Wartepunkte, die haben sie weggelassen am Anfang, weil die Antwort ist ja sofort da. In dem Fall. Ne, da waren keine Reasoning-Modelle hinterlegt, sondern da ging es darum, dass ein klassischer Chatbot, so wie ChatGPT, Gemini oder wie auch immer, einfach Informationen rausholt aus so einer FAQ-Liste oder so und dann einfach eine Antwort bringt. Das wäre sofort da, theoretisch. Sie haben aber gemerkt, dass die Akzeptanz bei den Leuten größer ist, wenn sie eine Sekunde drauf warten. Ja. Und diese 3 Punkte suggerieren ja, ich überlege oder ich tippe oder was auch immer, obwohl ich genau weiß, es ist ein verdammter Chatbot, der dahinter steckt.
Oh ja. Ne? Latency heißt das, glaube ich, in diesem Bereich.
Ja. Stimmt. Und bei O3 ertappe ich mich dabei, dass ich das genauso als wertiger empfinde, weil einfach eine Schleife mehr gedreht wurde und noch einer. Bin ich natürlich konditioniert aus der Werbung. Ne? Lass uns noch mal eine Runde drehen. Geht das noch anders? Ne? Und gerne nachts um 3 nochmal die Kampagne umschmeißen. Und das nehme ich also als besser wahr tatsächlich. Und ich mag es unheimlich, beim Denken dann zuzuschauen. Ne? So, vielleicht meint sie es eher so und so. Und dann denkt man so, ja. Vielleicht meine ich es auch ganz anders. Das ist eine Spielerei, die ich gerne mag und das Ergebnis überzeugt mich jedes Mal tatsächlich schon.
Ja. Ja, mich auch. Also ich merke, wie sich mein ChatGPT-Gebrauch verändert hat durch das Modell. Ich merke, dass ich viel weniger tatsächlich mit KI arbeite, also in so Daily-Routinen, weil ich jetzt einfach, ich habe meine Workflows aufgebaut. Ich merke, dass ich es irgendwie bewusster nutze und dann aber auch wirklich schwierigere Fragen stelle. Mhm. Oder mal so im Alltag wirklich Dinge gegenüberstellen. Weiß ich nicht, einen Urlaub buchen und dann wirklich nochmal allen Kontext reingeben oder so. Oder wir haben einen neuen Pool gekauft, so planschbeckenartig für den Hof, der ein bisschen größer sein soll, das einfach mal auch dann mit Echtzeitdaten, weil es ja auch im Internet nochmal sucht, da kommt einfach eine viel strukturiertere, bessere Analyse raus, wo du auf ersten Blick siehst, warum ist das relevant für mich und inwieweit spricht das alle meine Gedankenpunkte auch nochmal an. Man verliert sich, finde ich, nicht so in der Unterhaltung, sondern passt eher nochmal ein bisschen im Nachgang an. Aber warum erzähle ich das überhaupt? Warum müssen wir hier erstmal definieren, was sind Reasoning-Modelle? Denn wir stehen ja auch für Zuversicht und Europa. Und wir haben Mistral in Europa als unser Flagship-KI-Startup-Unternehmen, was wirklich so in den Benchmarks einfach sehr nah dran ist an den großen KI-Tech-Konzernen in den USA. Also Mistral AI, und es hat sein neues Modell Magistral vorgestellt. Ein Open-Weight-KI-Modell, und das ist laut Herstellerangaben für fortgeschrittenes logisches Denkvermögen am Start jetzt.
Also, hast du es schon ausprobiert?
Nee, habe ich noch nicht. Ich habe es gestern Abend gefunden. Ich dachte, komm, das bringen wir sofort. Im Klartext, die KI soll einfach komplexe Argumentationsketten verstehen und auflösen können, ohne Blackbox-Zauberei à la OpenAI oder Google, was ich ganz spannend finde. Denn das ist ein Open-Weight-Modell.
Was heißt
Vielleicht
das?
Haben einige schon Open-Source-Modelle gehört. Das Open-Source-Modell, da siehst du dann den Quellcode des Trainings und die Modellgewichte. Und bei einem Open-Weight-Modell, dann siehst du die trainierten Gewichte. Das ist dann, du kannst es dann nehmen und feintunen. Das reicht dafür auch. Und das ist tatsächlich so nach Llama und DeepSeek dann jetzt wirklich verfügbar, so dass man sich dieses Denkmodell nehmen kann und darauf weiter andocken kann mit seiner Spezialisierung, was dann auch wieder für mehr Transparenz einfach sorgt. Und ja, ich finde es natürlich super, ich finde es großartig, dass wir in Europa dann auch mal an so Schwergewichte wie GPT-4 oder Claude 3 rankommen. Das sehen wir so in den Benchmarks und ja, ich finde, das ist einfach eine wichtige Info, weil bisher, gerade nach diesen Entwicklungen im Dezember, wo diese ganzen Denkmodelle kamen und wie wir es ja auch gerade beschrieben haben, es einfach sehr hilfreich ist und für uns ein wichtiges Denkinstrument geworden ist. Mhm. Ist natürlich super, wenn man KI-Produkte aus der EU benutzen möchte, dass man diesen Service da eben auch genießen kann. So.
Ja.
Das ist einfach das Thema, ne? Dass wir immer so ein bisschen hinterherhinken, hinken gefühlt und so. Und das sind einfach Good News. Finde ich gut. Wollte ich einfach mal hier so, ne? Check das mal aus.
Ich erinnere mich an einen der letzten Workshops, wo wir Leute aus dem Softwareentwicklungsbereich hatten, die große Mistral-Fans waren, ne? Die gesagt haben, das ist im Vergleich. Die hatten ja tatsächlich mehrere Modelle gegeneinander getestet und haben sich tatsächlich mit Mistral da am wohlsten gefühlt. Fand ich ganz interessant. Viele haben das gar nicht auf dem Zettel, weil das nicht die Lobby hat wie in ChatGPT natürlich. Da müssen wir noch alle so ein bisschen dran arbeiten, glaube ich, dass einfach die europäischen Lösungen präsenter werden. Ne? Die französische Regierung hat da neulich eine Menge rein investiert. Ich meine, dass Macron neulich tatsächlich in so einem Summit Mistral auch nochmal vorgestellt hat und gefragt hat, woran liegt es denn? Was braucht ihr denn, um jetzt noch weiter nach vorne zu kommen? Und dann haben die gesagt, ja, wir brauchen halt Unternehmen, die uns jetzt irgendwie unterstützen und die uns nutzen wollen. Und dann hat er gesagt, okay, welche Unternehmen sind es denn? Und dann wurde einfach in diesem offiziellen Termin vom französischen Präsidenten wurden einfach Firmen angesprochen, Unternehmen angesprochen mit dem Hinweis, Mensch, ne, guck mal hier, European Power.
Das war jetzt nicht unbedingt ein Werbeblock, sondern einfach ein Hinweis, dass man da eben auch mal reingucken kann. Ich habe Mistral auch auf dem Handy, du kannst dir das einfach als App downloaden, du musst dafür auch nichts bezahlen, es ist kostenlos zugänglich.
Ich würde es auch als Service-Tweet sehen, unsererseits ehrlich gesagt, weil am 14. an dem ChatGPT down war, das war ein verrückter Effekt, als plötzlich nirgendwo mehr ChatGPT funktionierte. Ich war auf so einer Störhinweisseite, wo man dann eingeben kann, bei mir klappt das und das nicht und dachte nur so, oh Hamburg, ah München auch, Berlin und dann ging das so tak, 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 tak und alle hatten Probleme und es war ein lustiger Effekt, weil ich tatsächlich einen Anruf von einer Agentur bekam, die fragte, oh, sag mal, hast du gerade Zeit, vielleicht doch noch mal, ich weiß, du brauchst eigentlich jetzt was anderes, aber hättest du auch noch Zeit, doch noch mal ein paar Texte zu machen? Und ich dachte, das ist sehr interessant. Das ist jetzt richtig lustig an der Stelle. Genau, und deswegen tut es gut, ab und an auch mal die anderen Modelle sich tatsächlich anzugucken und sich nicht einzuschießen, ne, auf ein Lieblingsmodell, an dem man dann einfach hängen bleibt. Ne, seid da flexibel.
Das war jetzt gerade eine Wunderstory, wie ich finde. Europa holt auf. Yippie. Jetzt gehen wir rüber zum Panikthema. Und das betrifft wieder die ganze Menschheit und die Gesellschaft.
Das finde ich sehr gut, dass du das so ankündigst. Nicht, dass irgendjemand jetzt denkt, er könnte sich zurücklehnen und irgendwie einfach entspannt Kaffee trinken.
Nee, hat nichts mit einer Spezialisierung oder Abteilung zu tun. Das betrifft uns alle. Vielleicht sogar vor allem unsere Jugend und unsere Kinder. Das ist ja dann besonders spicy. Also, ich dachte, ich steige ein mit einem bekannten Zitat. Mhm. Ich denke, also bin ich. Ja, ein Satz, den man schon oft gehört hat. Das ist schon fast abgedroschen. Ne? also ich habe ihn zumindest sehr, sehr oft in meinem Leben gehört, aber in Zeiten von ChatGPT bekommt er auf einmal wieder Gewicht. Denn was passiert eigentlich mit uns, wenn wir das Denken auslagern, wenn wir Texte schreiben lassen, statt sie selbst zu formulieren und wenn wir uns am Ende nicht mal mehr daran erinnern, was wir da überhaupt geschrieben haben? Kann ich mir jetzt auch nur einen Spiegel vorhalten an der Stelle. Eine neue Studie aus dem MIT hat genau das untersucht und die Ergebnisse sind, sagen wir mal so, nicht beruhigend. Mhm. unser Gehirn schaltet ab. Das ist im Prinzip, was sie festgestellt haben.
Was wir ja ein
wenn
bisschen
wir KI
haben.
Nutzen. Ja? Ja. Nicht bildlich gesprochen tatsächlich, sondern messbar. Also sie haben es, die Denkaktivität, also in den Neuronen haben sie über ein EEG gemessen. Und die Verbindung zu dem, was wir schreiben, nimmt auch ab. tatsächlich. Also das wurde dann auch nochmal im nächsten Schritt getestet. Ich gehe da gleich auch nochmal näher drauf ein. Mhm. Und das stellt sich plötzlich so, da stellt sich so eine ganz unangenehme Frage, wie ich finde. Wenn ich nicht mehr denke, bin ich dann überhaupt noch ich? Existiere
ich dann
noch?
Oder nur eine Sparversion?
Oder eine Sparversion? Ich denke, also bin ich, das hat ja auch wieder ganz viel mit Sicherheit zu tun. So, die Verunsicherung haben wir letztes Mal als großes Thema gehabt. Verunsicherung, wenn wir nichts mehr glauben können. Verunsicherung jetzt, wenn wir nicht mehr denken können. Also das ist natürlich Quatsch. Ich sage ja nicht zu mir, hey, du kannst nicht mehr denken. Aber ich bekomme sehr oft als erstes so Tourette-artige Angst, war schon im Workshop. Die Kinder hören auf zu denken oder hören wir dann als Gesellschaft auf zu denken? Baut sich irgendwie unser Denkvermögen ab? Diese Studie, und wir sprechen noch ein bisschen über die Einschränkungen auch dieser Studie, das heißt, ich bin jetzt hier nicht nur, ich werde nicht nur mit der Hiobs-Flagge. Diese Studie hat 54 Studierende, aufgeteilt in drei Gruppen. Und das fand ich auch ganz gut. Also einmal ChatGPT gegeben, dann eine normale Suchmaschine, also googeln lassen. Als zweite Gruppe. Und dann Brain Only, also ohne Hilfsmittel einfach ein Essay schreiben. Und genau, und in der vierten Gruppe wechselten 18 Teilnehmende dann nochmal die Bedingungen. Da gehen wir nämlich gleich dann auch nochmal auf die Einschränkungen ein. Aber die Methode dahinter war dann eben diese EEG-Messung zur Erfassung. Also wie sehr wird unsere Denkapparat sozusagen beansprucht beim Schreiben. Das kann man dann sehen. In der Studie seht ihr dann auch die Köpfe und wo dann diese Denkaktivität stattfindet. Das kennt man vielleicht auch aus manchen Dokumentationen oder so. Dann haben die Leute so lustige Noppen und Verkabelungen am Kopf. Das macht man auch bei Schlafmessungen oder so. Und zusätzlich wurden die Essays dann linguistisch analysiert und von Lehrenden sowie von der KI bewertet. Und die Studierenden wurden dann eben auch zu ihren Texten befragt. Und das wurde auch über 4 Monate hinweg geprüft, immer wieder. Das heißt, es ist nicht nur eine Stichprobe, ein Tag, sondern wirklich eine Gruppe, die länger begleitet wurde. Und was jetzt rauskam, ist, dass die Brain-Only-Gruppe hat sehr starke und vernetzte Hirnaktivität, also da ist dann Party oben zu sehen und hat ein sehr hohes sogenanntes Eigentumserleben. Also das ist mein Text, ich weiß, was ich geschrieben habe, ich kann die Zitate wiedergeben, ja, also ich kann wirklich drauf eingehen. Und genau deswegen war auch ein Punkt dieser Studie die Zitierfähigkeit, ne? Also weißt du überhaupt, was du da geschrieben hast? Die Suchmaschinen benutzt haben, also Google zum Beispiel, die hatten dann bei dieser Hirnaktivität, hatten diese moderaten Ansicht. Also auch da hat quasi schon diese vernetzte Gehirnaktivität etwas abgenommen. Jetzt kommt Panic Moment. Also bei der ChatGPT-Gruppe geringste Konnektivität, oder auch mentale Unterforderung. Eigentumserleben niedrig. Mhm. Und bei der Zitierfähigkeit hatten Mühe, eigenes Zitat korrekt wiederzugeben. So, also, ne, ist ja klar, wenn du das selbst nicht formulierst, bist du überhaupt in der Lage.
Es ist PowerPoint-Karaoke.
Ja. Genau, bist du überhaupt in der Lage, diese Worte in deinem Mund zu formen. Mhm. Also ganz klarer kognitiver Downgrade in diesem Zusammenhang. Also es potenziert, so heißt es, die kognitive Unterforderung, also eine Art mentale Faulheit. Und wir haben ein sogenanntes Ownership-Problem. Also die Teilnehmer fühlten sich am wenigsten mit ihren eigenen Texten verbunden. Und warum das jetzt Panik auslöst oder Anlass zum Panik, gibt es natürlich die Sorge auch, dass es einen Lernverlust durch die Abhängigkeit einfach gibt. Ne? Wer regelmäßig auf KI-Hilfe setzt, verliert offenbar die mentale Fitness zu formulieren, problematisieren, erinnern. Ne? Also das, was wir unter Denken subsumieren. Und die langfristigen Effekte sind hier dann eben auch spannend, dass dies über 4 Monate sich angeguckt haben und sich da neural in diesem Fall, ne, weil sie sich da diese Neuronenaktivität angeguckt haben, sprachlich und metakognitiv negative Entwicklungen bei den ChatGPT-Usern.
Man hat es
in diesem Kontext von diesem Essay. Ne? Du musst es ja immer, ne, die Reproduzierbarkeit war immer dann über dieses Essay schreiben. Mhm. In dem Fall kann natürlich keine Aussage über die grundsätzliche Leistung dann sprechen. Es ist dann auch wieder eine Definitionsfrage. Deswegen gleich kommen wir zur Kritik. Und also obwohl es nur 54 Studierende war, reflektieren die Ergebnisse schon so eine weit verbreitete Bildungsentwicklung. Ne? KI wird sehr früh und zu ungefiltert als Lernhilfe eingesetzt mit potenziell sinkender Kompetenz dann als Folge. Das ist ja das, was die Leute immer so sagen. Ne? Auch Lehrende, mit denen ich spreche oder so, boah, die benutzen alle KI, die hören alle auf zu denken, die machen es nicht mehr selber, die schreiben ihre Hausaufgaben damit. Und wenn ich die frage, wissen sie nicht, was da drin steht. Also wir sehen da schon so eine Tendenz und wir hatten es letzte Woche in dem Podcast, da haben wir viel über Kompetenztrainings gesprochen für den bewussten Umgang und das ist halt hier wieder so eine Steilvorlage für uns natürlich. Wir, die wir Workshops geben in dem Bereich, ist natürlich, aber ich finde es eigentlich gar nicht witzig und auch nicht hilfreich, sondern eher, okay, wow, da ist was los. Ich habe ein bisschen Sorge, dass wir durch solche Studien, die sehr klein sind, die noch nicht irgendwie die noch nicht vervielfältigt wurden, wo nicht über 20.000 unterschiedliche Studierenden oder aber auch andere Altersgruppen mal getestet wurden, dass das halt eben so unreflektierte, schnelle Schlagzeilen einfach erreicht. Ja, boah, wenn du KI nutzt, wirst du dumm, Punkt.
Klickt halt besser, so eine Headline, als kann in die falsche Richtung gehen, dann klickt es halt keiner.
Ich finde es, also, weißt du, es wird gemessen und da ist nichts. Verstehe ich. Got it. Macht Sinn, ja? Ich lasse die KI für mich schreiben. Und was soll denn da auch groß passieren in meinem Kopf? Die Frage, die sich mir stellt oder das, was ich da rauslese, aber das ist jetzt nur meine ganz persönliche Erstinterpretation von dem Ganzen in Kombination mit dem, was ich die letzten 2 Jahre sehe, hat so ein bisschen was damit zu tun, wie wir auch das Kopfrechnen verlernt haben. Ja, wir haben alle einen Taschenrechner und machen crazy Formeln damit, auch die 18-Jährigen irgendwie in ihrer Abiturprüfung. Du als Texterin, ja, ich weiß, dass das sensibel ist, aber ist das noch gefragt? Verlagert sich unsere Brainpower nicht auf andere Bereiche im Leben wie Problemdefinition oder Lösungsfindung auf einer anderen Ebene? Muss es über den schreibenden Prozess passieren? Ich glaube, da scheiden sich die Geister. Ich mache den Punkt noch, dann übergebe ich dir das Zepter. Mir hilft es total, Dinge durchzusprechen, um Klarheit zu gewinnen für mich. Ich muss nicht alles aufschreiben. Ich bin ein sehr visuell denkender Mensch. Ich persönlich, klar, hilft es mir, Dinge selber zu schreiben. Ich schreibe auch zum Beispiel meine LinkedIn-Posts und so schreibe ich selbst. Das kommt dann so aus der Hüfte. Das ist dann Gedankengang, der irgendwie so raus muss. Aber ich habe überlebt, ohne ewig lange Texte zu schreiben.
Das triggert natürlich jetzt mich total.
Stage is yours.
Ich glaube, ich muss da wirklich gegenhalten, tatsächlich.
Ich hoffe darauf.
Ich bin ein Mensch, der schreiben muss, tatsächlich. Ich glaube, ich kann mich auch noch erinnern an meine Schulzeit, die jetzt natürlich ein bisschen zurückliegt, aber ich nehme das gerade bei meinen Kindern auch so wahr. Vokabel, die abgeschrieben werden, sitzen. Vokabel, die man sich anguckt und nur mal so kurz vorlesen lässt, da kannst du aber noch mal 3-4 Runden drehen. Und das ist, glaube ich, ein Zeichen dafür, da ist was dran an dieser Studie. Ne?
Also aber das war ja immer schon so.
Genau, das war immer schon so. Also, das, glaube ich, ist, glaube ich, keine Frage. Weißt du, was mich daran so triggert, ist also der Wert des geschriebenen Wortes und der langen Texte und das, ich selber drücke mich durch einen Text aus. Das passiert natürlich jetzt nicht, wenn ich eine Bedienungsanleitung für was schreibe oder so. Ne? Wir reden jetzt hier mal von einem Essay tatsächlich oder ich mache meine eigene Ballade oder ich schreibe Songs, ne? Dann steckt da einfach mehr von einer Person drin und da glaube ich immer noch an eine andere Qualität. Ich habe jetzt schon mehrfach Ergebnisse gesehen, wo ich dachte, okay, wow, finde ich richtig tollen Output, richtig cool und dann surprise, surprise, ist auch von der KI. Das schmerzt natürlich, aber man darf nicht vergessen, die wurde auch gefüttert mit verdammt guten Sachen, auch mit schlechten Sachen, aber es ist der klassische Shit-in-Shit-out-Effekt. Wenn du natürlich der KI sagst, das ist eine fantastische Essay-Zusammenfassung, das ist das Niveau, was ich erreichen möchte, dann kannst du davon ausgehen, dass der Output auch so super ist. So, nehme ich dann deswegen den Output auf und habe ihn dann drin gespeichert und kann ab da solche Essays schreiben? Ich denke nicht. Also, ne, das ist tatsächlich etwas, man muss in diesem Lernprozess, im Studium, in der Schule, muss man die Leute trotzdem zu diesem eigenständigen Denken einfach weiterhin wirklich bringen und dieses KI macht meine Hausaufgaben, das muss halt weg. Ne? Also das heißt, das muss nicht weg, sondern KI supportet mich bei meinen Hausaufgaben und gibt mir Struktur, sagt mir, was ich für einen Lernplan machen muss, hilft mir von mir aus auch nochmal Vokabel anders zu lernen, generiert mir Trainingsaufgaben, die ich machen kann. Sofort bei dir, ne? Aber so dieses klassische, ich weiß, was eine gute Sache ausmacht, einen guten Text ausmacht, das ist was, was ich lernen muss und nur dann kann ich es anwenden. Und
bewerten
das hört auch ja nicht auf, ne? Weil ich sag mal so, wie viele Apothekenumschauartikel haben schon mit dem Gehirnjogging gegen Demenz gearbeitet? Ja, also es gibt einen Grund dafür, weswegen wir unser Gehirn nicht ganz entspannt hier an die Seite hängen und sagen, jetzt auch mal Beine hoch, sondern wir bleiben dabei, nämlich weil es einfach dieses Gehirn fit hält. Das heißt, wir können nicht aufhören zu denken. Das geht jetzt nicht.
Ich bin voll bei dir, dass Kinder bis zu einem gewissen Alter auf jeden Fall Dinge erstmal selbst können müssten. Mhm. Ja? Ich sehe aber trotzdem, dass sich da was verlagert. Und ich bin einfach so offen, dass ich sage, wir müssen gucken, wohin es sich verlagert. Und was es dafür braucht, welche Kompetenzen wir weiterhin schulen und wie können wir, während die Welt sich so umstrukturiert, dass KIs irgendwie für uns Texte formulieren, auch solche Texte, die gähen und müssen halt sein. Naja, vielleicht sind sie auch irgendwann nicht mehr da, aber während das passiert, sehen wir ja, wohin sich unsere Denkleistung verschieben muss. Mhm. Und da wird dann auch sehr viel in unseren Neuronen passieren, da bin ich mir sicher. Und ich glaube, das ist jetzt genau dieser Punkt, wo wir rausfinden müssen, wie alt muss man sein bis? Welche Kompetenzen sind ein Muss, um ja uns als Menschen fähig für die Zukunft zu machen? Ne? Wann sind Menschen in der Lage, so für sich selbst zu reflektieren, gute Entscheidungen zu treffen? Und wie viel Anteil hat dann ein Lernen zu denken durch Texte schreiben? So, wenn das jetzt einfach wegfällt, weil gerade wird es ja einfach mitgeschult, weil es ja keine Technik gibt, die das uns abnimmt, gibt es aber jetzt. Das heißt, da entsteht jetzt eine ganz neue Dringlichkeit und ich bin echt gespannt auf die nächsten Abiturabgänge. So, welche Welt sie dann gestalten in den Unternehmen oder in ihren Ausbildungen und so weiter.
Zum anderen würde ich auch gerne noch einmal einen Blick abseits des Tellerrands werfen, einmal rüber, weil ich, oder das haben wir, glaube ich, beide ganz gut mitverfolgen können, zumindest auf LinkedIn und so war das ein Thema, dass China KI ja in die Grundschulen bringen will.
Richtig. Mhm.
Und da weiß ich, dass innerhalb unserer Bubble, aber auch so innerhalb, also im Bereich von Eltern, mit denen ich gesprochen habe, ein großes Oh mein Gott kam. Und es gab zwei Lager definitiv. Es gab die einen Eltern, die gesagt haben, ey, Technologieoffenheit, Leute, alles andere ist vorbei. So. Und die anderen natürlich gesagt haben, wir wandern aus und werden uns einen Hof kaufen und werden Selbstversorger. So jetzt mal überspitzt gesagt, diese beiden Lager, ne, gab es. Und dann habe ich interessanterweise durch Zufall mit jemandem aus China gesprochen und zwar exakt darüber. Und dann sagte der, aber das ist doch nur eine Stunde in der Woche, wo man darüber geschrieben wird, das kommt jetzt und das gibt's jetzt. Und das ist doch gar nicht so dieses, ach so, unsere Kinder kriegen in der Grundschule jeden Tag KI vorgesetzt. Ganz im Gegenteil, der hat mir erzählt, dass bei denen also so rigorose Smartphone-Verbote herrschen, davon träumen die Schulen bei uns.
Ja.
Und das war so ein ganz interessanter Twist, nämlich diese Dosierung, wie holst du es denn rein? Ne?
Ja.
Das ist, glaube ich, das, woran wir arbeiten müssen und wo einfach die Bildungspolitik hier total weit hinterherhängt. Ich will auf gar keinen Fall chinesische Verhältnisse, damit wir das hier klarstellen, darum geht es gar nicht, sondern es geht echt darum zu sagen, okay, das geht ja nicht mehr weg, das bleibt ja jetzt, dann lass uns mal überlegen, wie wir das langsam in der Gesellschaft wirklich capable machen, ne? Das ist jetzt ein doofer englischer Begriff an der Stelle, aber wie schaffen wir es? Das Wort
langsam triggert mich viel mehr.
Naja gut, wir sind immer noch in Deutschland und wenn du einmal mitbekommen hast, wie lange Schulpläne oder so brauchen, um geändert zu werden, dann
wird es vielleicht gerade etwas dauern. Ich ziehe die erste Gästekarte.
Ja.
Und wir laden dazu jemanden ein.
Ich weiß
nicht. Ich will mal so übernächste Woche. Ne?
Ja.
Kevin, wenn du das jetzt hörst, dann schnall dich schon mal an, hol dir schon mal Block und Stift raus. Ich hoffe, du hast gut zugehört, denn dazu werden wir dich dann sehr bald befragen, weil wir kennen jemanden, der sich wirklich aktiv mit dem Thema im Moment auseinandersetzt und an Schulen geht und sogar gerade ein Buch für Eltern, für Kinder geschrieben hat. Und den laden wir ein, würde ich sagen.
Ja.
Weil sonst, das ist ein Fass ohne Boden. Ich merke, das bei mir total. Alles so gefühlsaufgeladen.
Ja.
Und diese Studie lassen wir jetzt erstmal da liegen, weil es ist natürlich ein super, super Ding, dass das jetzt angefangen wird zu testen. Wir müssen uns die mittelfristigen Folgen angucken. Ne? Nicht nur kommt der Terminator und wird uns alle auslöschen, sondern was passiert mit unseren Köpfen, wenn wir KI benutzen? Das so langsam kriegen wir ein Gefühl dafür. Also ich werde das auf jeden Fall weiter beobachten und würde sagen,
letzte Rubrik des
letzte
Tages.
Rubrik. Und zwar ist das, weil es so gut geklappt hat letzte Woche, ich wundere mich über gar nichts mehr.
Ja, so, ich habe das, ich wundere mich über gar nichts mehr mitgebracht, weil ich bin aus allen Wolken gefallen, als ich gelesen habe, dass OpenAI, die lustigen Damen und Herren, die hinter ChatGPT stehen, sich erst mit Mattel zusammengetan haben und die Headlines hießen natürlich, wir kriegen alle jetzt eine KI-Barbie. Und ich dachte, das ist nicht deren Ernst. Ne? Warum zum Henker brauchen wir das? Brauchen wir das überhaupt? Und was haben die überhaupt vor? Und dann habe ich, weil das natürlich ein klassisches Rabbit Hole ist, habe ich natürlich dann gedacht, okay, sind sie denn damit jetzt die Ersten? Das kann ich mir eigentlich gar nicht vorstellen. Und bin auf ein Startup gestoßen, was kleine AI-Toys verkauft. Das ist aber erstmal so eine Crowdfunding-Geschichte, glaube ich. Aber es weist so ein bisschen in die Richtung, wo das Ganze hingeht. Die Dinger heißen, glaube ich, Gabbo. Und es ist so ein typisch amerikanisches Ding. Man könnte das hier, glaube ich, in Europa, kannst du das gar nicht launchen, weil das Ding ist nämlich, es hat eine Kamera, es hat ein Mikrofon, es ist mit dem Internet verbunden. Das sind alles schon so Alarmglocken, die dazu führen, dass du in der EU sagst, nee, Moment mal, hier kann das Kinderzimmer gehackt werden. Ne? Also die Idee ist tatsächlich, und das finde ich den lustigen Hook da dran, weniger Screentime zu haben. Das muss man erstmal bringen, ne? Dass man sagt, ja, weil du musst nicht mehr auf dem Handy gucken, weil jetzt spricht ja dieser kleine Plüschroboter mit dir. Das heißt, es ist screen-free fun, wie sie so schön sagen. Dann kannst du mit dem Teil chatten, kannst also Fragen stellen. Es gibt endless conversations. Gut, da werden jetzt einige Eltern sagen, okay, ey, warum ist das so? Warum? Ja, auch ich habe schon mal 4 Stunden Autofahrt damit verbracht, auf irgendwelche verrückten, sinnlosen Fragen hinterher nicht mehr antworten zu können. Aber wollen wir das wirklich abgeben an ein kleines Plüschtier?
Ich kann sagen, auch da kommen wir wieder zu derselben Frage. Ne? Aber das ist doch echt
total.
Ein klarer Fall für wir lösen ein Problem und schaffen dadurch aber ein neues Problem, ein viel, viel größeres vielleicht.
Ja.
Weil, oh mein Gott.
Ich geeignet weiß nicht. Für Kinder ab 3.
Ja, scary. Und es sieht aus, also liebe Hörer und Hörerinnen, es sieht aus wie so ein plüschiger Gameboy von vorne, also mit diesen Tastenkombinationen. Und da drin ist so eine Art kleiner Computer verbaut. der ja waterproof aussieht, eine Kamera drin hat und ja, sprechfähig.
Mach mal den Lautsprecher an, wie das Ding dann antwortet.
Ja, how do plants grow?
From a teeny seed with soil, sun and water, plants stretch up tall. They sip water through roots and snack on sunlight.
Wow, das ist leider nicht gut genug für mich. Nee, also das kann ich mir nicht den ganzen Tag angucken.
Auf keinen Fall. Klingt auch ein bisschen wie SpongeBob auf Speed tatsächlich. Aber man merkt, wo die Reise hingeht. Ne? Und ganz im Ernst, wir hatten mal so einen Teddybär, der hatte so drei Tasten, die konnte man drücken. Und dann gab es so verschiedene Musiken. Und wenn man den eine Weile lang nicht beachtet hat, hat er gesagt, Hu, wo bist du? Und das ist ein Albtraum, nachts um 12 zu hören in einer Wohnung, die dunkel ist. Ja. Ich möchte keinen Wi-Fi-Kram für kleine Kinder.
Und ich habe mir dieses Barbie-Thema mal angeguckt und wirklich, was hier als spielerische Zukunft verkauft wird, ist halt eigentlich ein Testlauf, wie gut kriegen wir jetzt irgendwie KI in die intimsten Lebensbereiche unserer Kinder. Und ja, ohne dass jemand dabei laut ruft, haltet die Maschinen auf, sondern, was kaufe ich denn zu Weihnachten? Also ein Gabbo vielleicht oder eine Barbie, die mein Kind jetzt irgendwie bespaßt und dabei eben so echt klingt. Das ist,
Rollenspiele fallen dann weg, ne? Also ich meine, das ist ja ein Klassiker eigentlich in der Kinderentwicklung, dass du mit Rollenspiel halt lernst, ne? Die eine Barbie sagt das, Ken sagt dann das und dann kommt noch ein Pferd, was spricht oder so. Und das ist ja eigentlich die Art, wie du einfach lernst, wie du Dialoge mit dir selbst irgendwie führst und so. Das macht ganz viel mit Fantasie und wenn jetzt dann das Pferd antwortet und zwar mit einer KI-generierten Stimme. I don't like it. Und vorher alles aufgenommen hat, was noch gesprochen wird und so. Also,
das passt echt zu diesem Trend auch, dass wir immer mehr scrollen und Snippets und Short gucken und dadurch auch die Kinder nicht mehr Geschichten von Anfang bis Ende sozusagen aushalten oder lernen. Und das hat wiederum auch ganz viel mit dem Denkvermögen und mit der Fähigkeit zu planen zu tun. An der Stelle Hashtag Trenddiagnose ADHS. Ja, also das sind die echten, akuten Baldfolgen, die wir hier, glaube ich, jetzt einmal kurz in den Blick genommen haben. Und wie gesagt, ich glaube, wir laden dazu jemanden ein, der da
das wird super.
Wunder und Panik bringt. Ich hoffe, in dem Wunder ist ganz viele Ideen für Eltern, wie sie das ja gut jetzt handeln können und begleiten können. Das wäre mein Wunsch. Apropos Planen und Ende. Wir sind wieder am Ende der zweiten Folge schon. Das geht ja rasend schnell.
Das ist wirklich
schön.
Toll. Ja, schön war's.
Schön war's. Bisschen klopft mir noch das Herz wegen dieser Panikthemen. Aber
erstmal keine Barbies kaufen. Bin ich froh, dass alle hier schon aus dem Alter raus sind und Barbies nie so das Thema jetzt waren. Aber
bei uns einfach genug. Ich kann jetzt einfach immer wieder diese Mutterkeule bringen. Du hast schon genug Barbies.
Ja.
Nein. Ja. Also, ja. Ihr Lieben, vielen Dank fürs Reinhören. Ihr könnt uns unterstützen, indem ihr uns eine 5-Sterne-Bewertung gibt. Darüber freuen wir uns sehr, damit der Podcast ein bisschen nach oben gepusht wird. Darüber freuen wir
uns gerne. Eine Glocke.
Genau. Aber all das natürlich nur, wenn ihr mögt, was wir hier tun. Und wir freuen uns auf nächste Woche schon wieder.
Bis nächstes Mal.
Tschüss.
Tschüss.